Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier mit Sef Rosenberg und Alex Obertop. Sef, leg los!
Ich leg los. Ich freue mich, ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich genau sage, einen sehr, sehr lieben Berliner Kollegen vom The Student. Was machst du da genau? Aber ich glaube, er leitet zwischendurch mal das Hotel, ist mehr gerade auf Clubhouse als Hoteldirektor tätig. Meinem ganz lieben Kollegen Phil Ibrahim, der auch Vizepräsident der Berliner De Hoga ist. Stimmt das?
Nein, ich bin praktisch der Vize vom Vize.
Ja, du bist der Vize vom Vize, aber im Grunde sagst du, was der Präsident sagen soll. Das bist du. Also, herzlich willkommen, Phil Ibrahim vom The Student. Schön, dass du dabei bist.
Ich freue mich mega. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr, sehr schön, dich hier zu begrüßen. Liebe Grüße nach Berlin. Ihr seid ja beide in Berlin. Wenn jemand euch sucht, dann findet man euch auch auf Clubhouse. Weil ich war heute Nachmittag von der AGZ noch mal ganz kurz zwischendurch auf Clubhouse. Da habe ich den Phil auch gesehen. Sef hat dann ausnahmsweise doch gearbeitet. Es ist schon ein Medium, glaube ich, ein besonderes Medium. Und wir begrüßen auch jetzt schon die ersten Zuhörer auf Clubhouse, weil wir streamen das Ganze natürlich auch live auf Clubhouse. Schauen wir mal, wenn nachher vielleicht Anfragen sind für ein paar Fragen, wenn die Zeit natürlich da ist. Wir wollen auf jeden Fall unter einer Stunde bleiben, aber auf jeden Fall auf den anderen sozialen Netzwerken wie Facebook, LinkedIn, auf YouTube, geht da auch hin und da könnt ihr Kommentare oder auch Fragen hinterlassen. Also auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist, Phil.
Danke.
Und wir müssen pünktlich sein, weil ich um 18 Uhr im Clubhouse-Talk bin. Also ich bitte, das müssen wir einhalten. Ja, also ich habe zwar einen Job und ich bin super happy und ich habe einen coolen Chef, aber es gibt Prioritäten. Ne? Also die Prioritäten sind ein bisschen arbeiten, Clubhouse, wo ich abends auch öfters Phil noch sehe in einem skurrilen, super interessanten Talk jeden Abend. Leider nur Schwaben die ganze Zeit dort, aber alles schön.
Hier, Tobias Albert von Tourismus, der schreibt gerade, moin ihr Lieben, Alex hier, wie cool. Das ist der Hoodie, der Hamburg-Hoodie ich habe gedacht, hey, das passt doch perfekt. Heute ist das Student Hotel, ich ziehe mich mal wie ein Student an oder einfach wie ich in der Freizeit auch gerne rumlaufe mit einem Hoodie, aber vor allem jetzt auch mit, weil wir Hamburg sind. Ne? Also Tobias, freut mich, ist gut angekommen und passt auch perfekt. Ne? Und wir lieben ja Hamburg und wir freuen uns, Hamburg bald wieder aufzumachen für die touristischen Anreisen natürlich auch in unseren Hotels.
Ja, da bin ich auch gespannt, wann das endlich passiert.
Hört sich an wie ein guter Witz, treffen sich ein Hamburger, ein Berliner und ein Schwabe.
Ich bin ja Holländer oben drauf.
Ach Gott, du, ach so, stimmt, ja.
Das geht ganz schön. Ein Holländer, ein Schwabe, ein Jude und das vierte sage ich jetzt nicht, weil sonst wird es rassistisch werden. Aber ist
genau, aber das machst du auf Clubhouse schon ausreichend.
Nee, das mache ich eigentlich nicht. Nein,
okay. Ach, Phil hat was anderes behauptet im Vorgespräch.
Ach, dass ich ihm Antisemit nenne. Nein, das stimmt nicht. Nein.
Das nennt er nicht rassistisch. Da hast du doch gearbeitet.
So, wir fangen jetzt mal an, bevor wir alle Zuschauer und Zuhörer verlieren, weil wir sind ja nicht um 10 Uhr abends bei Clubhouse. Wir sind jetzt bei Generation Head Hotelier und wir fangen mit dieser Standardfrage an, lieber Phil. Wie geht es dir in Zeiten von Corona?
Ja, ich glaube, es ist eine der meistgestelltesten Fragen und ich versuche sie immer mit der gleichen Demut zu beantworten, wie ich das schaffe. So persönlich geht es mir Gott sei Dank sehr gut, auch familiär. Es sind alle gesund. Wir hatten keine Fälle, weder in der Familie noch im engeren Freundeskreis, die irgendwie aus dem Ruder gelaufen sind. Also das ist schon mal, glaube ich, in so einer Pandemiesituation mit die wichtigste Nachricht. Geschäftlich gesehen, ich versuche das immer so ein bisschen einzuordnen. Wir haben im Oktober 2019 aufgemacht und ich bin von Voreröffnungsdirektor direkt in den Krisenmodus gerutscht. Ich hätte mir das auch anders gewünscht, so als erste Erfahrung, aber it is what it is. Und als Hotel oder als touristische Einrichtung haben wir so ein bisschen Glück gehabt, weil wir dieses Konzept mit den Studenten haben. Das heißt, man muss sich vorstellen, die Hälfte des Hauses sind schon per se geplant für studentische Aufenthalte, die länger als 6 Monate im Optimalfall sind. Das heißt, die da drin waren während dem ersten Lockdown, auch dem zweiten Lockdown, die sind uns auch nicht weggelaufen. So all in all kann man von einer Auslastung von 50% rechnen. Wow. Sprechen. Das ist natürlich gut in Nummern und viel, viel, viel besser wie bei vielen Kollegen, mit denen ich auch immer mitleide. Aber für eine Neueröffnung, wenn man sich die Rate anguckt, mit Sicherheit nicht das, was man sich gewünscht hat. Das ist ein 85 Millionen Invest und deswegen will ich nicht sagen, dass der Druck anders ist, aber wir können zumindest, und das ist ja das, was wir immer sagen, Cashflow darstellen. Ich habe aber, um das auch einzuordnen, anderthalb Etagen, also inzwischen anderthalb, angefangen mit einer Etage, ein soziales Projekt weitervermietet, mit denen wir sehr gerne arbeiten, worüber wir auch sehr glücklich sind, dass sie mit uns arbeiten, bei der Familien, die in sozial schwierigen Situationen sind, sozusagen übergangsweise bei uns nochmal untergebracht werden, bevor die in ihr Housing ziehen. Und auch das gibt nochmal ein bisschen Geld. Wir können also beide Seiten so ein bisschen beantworten gerade.
Cool.
Großartig. Für die Zuhörer und Zuschauer, die das Gesamtkonzept nicht kennen, weil ihr habt ja öffentliche Bereiche, ne, so Co-Living, Co-Working und so weiter. Vielleicht erklärst du dem einen oder anderen nochmal. Und ihr habt ja auch einige andere Standorte. Ich glaube, 13 Standorte mittlerweile. Ja. Ne, holländische Firma, vielleicht da auch noch ein bisschen, sodass wir nicht nur über Corona sprechen.
Bist du schon CEO, Phil?
Nein. Aber der ist ziemlich cool, der CEO. Charlie McGregor ist, ich würde jetzt sagen, in unserem Alter, aber ich nehme mal mich nur rein, also ist so in meinem Alter.
In unserem Alter. Jeff ist ja in Champions League-Alter, ne?
Ja, genau.
Jeff, hey Leute, ich kann auch raus. Ich habe...
Nein, Spaß beiseite. Charlie McGregor hat die Firma gegründet, wirklich aus dem Need, dass, er gesagt hat, Studentenunterkunft muss besser werden. Er ist Schotte, der in Holland war und hat dann dieses Konzept gegründet in Holland. Inzwischen sind sogar 15 Häuser, nur noch 14, weil ich in der Zwischenzeit auch einer der traurigsten Tage das Haus in Dresden schließen durfte oder musste. Durfte ist das falsche Wort, weil dort einfach die wirtschaftliche Situation nochmal eine ganz andere ist. Das Konzept selber sieht darüber, geht halt, der Plan ist, dass du diese Mischung aus den Tribes hast. Du hast die Studenten, du hast die Longstay-Gäste und du hast eben den klassischen Hotelgast gemeinsam mit dem Coworker. Wir haben ein eigenes Coworking-Brand, das heißt The Co-Lab, die sich dann auf unserer Gemeinschaftsfläche The Commons, dem Restaurant-Konzept, treffen und dort wirklich auch gemeinsam in unserem Fall Tischtennis spielen können, kickern können und einfach dieses Gemeinschafts-Community-Gefühl auf und erleben können. War auch mein größtes Learning, weil das heißt, dass dieses Community-Building mit der größte Teil der Aufgabe ist, den wir haben. Und zwar der eigene Mitarbeiter, Dominik Neal, der ist ein klasse Typ, der macht nichts anderes, wie diese Communities zu vernetzen. Wenn kein Corona ist mit Veranstaltungen und jetzt während Corona einfach mit digitalen Formaten, auch mit kleineren Aktionen mit und bei den Studenten. Und um es ganz fertig zu machen, die Studenten leben immer in sogenannten Clustern bei mir im Haus. Es sind immer 10 bis 12, die sich eine Küche teilen. Das heißt, ich habe 24 kleine Küchen, die in irgendeiner Form für die Studenten praktisch als Lebensmittelpunkt zählen. Und dann haben die ihr Zimmer angrenzend in der Nähe und alles andere sind eben diese öffentlichen Bereiche. Und da treffen sich, da sollen sich Gäste auch treffen.
Sind das Einzelzimmer, die an so einer Küche? Okay.
Ja, also es sind immer Einzelzimmer. Das ist ein ganz wichtiges Teilelement. Also nicht nur per se mit dem Anmietkonzept, auch mit der Zimmergröße. Es ist relativ eindeutig, dass es Einzelzimmer sind. Aber genau das ist das Konzept, sodass du dann wirklich sagen kannst, du hast eine Küche, in der du kochen kannst, du hast einen Schlafbereich und wenn du irgendwie sagst, ich will unter Leute, dann hast du da, ich würde sagen, 24/7 live in dem Hotel.
Wie? Und das Restaurant, das Common, hat das jetzt geöffnet auch?
Ja, The Commons hat geöffnet. Wir haben, als die erste Verordnung kam, habe ich The Commons Restaurant umbenannt in The Commons Canteen und habe einfach eine Kantine drauf. Was hört sich jetzt lustig an, aber genau das war's, weil Restaurants waren verboten, Kantinen waren erlaubt. Und wir haben also für die Leute, die dort wohnen und arbeiten, haben wir Essen serviert, wie eine Kantine auch. Im Endeffekt ist das nichts anderes als unser Geschäftsmodell mit dem einzigen Unterschied, dass wir in irgendeiner Form keine externen Gäste einfach haben, die bei uns essen, sondern die holen es ab und gehen. Aber das sind sowieso noch nicht so viele leider.
Ja. Was nimmst du denn, also wie bereitet ihr euch denn vor für den Tag nach Corona? Also gerade war ich in so einem Meeting, wo ich sagte, ja, also ich denke ja zwischen Ostern und, was hast du gemacht? Nochmal zurück.
Ich habe, das ist eine gute Frage, weil hier liegen lauter Sachen. Road to Recovery, the next steps in hospitality. Ja. Aber das war nur das, was ich mache.
Aber habt ihr jetzt irgendwie so einen Plan, wie ihr sagt, okay, wenn es wieder losgeht, macht ihr das und das? Oder lasst ihr erstmal auf euch zukommen, weil keiner weiß ja genau, weil die Kanzlerin will ja im Grunde die Hotellerie und Gastronomie gar nicht öffnen.
Ja.
Das wird ja mehr eine lokale Entscheidung geben. Aber habt ihr so einen Plan?
Super bitter, ja. Also wir haben einen Plan. Das Restaurant selber hat natürlich jetzt sich immer auf das eingelassen, was da ist. Wir haben uns immer auf die konzentriert, die im Haus sind. Also wenn wir davon ausgehen, wir haben 150, 160 Studenten im Haus, dann wollen die auch versorgt werden und wollen auch irgendwie ein Entertainment. Schlimmer trifft für uns, dass wir gar kein Alkohol to go auch ausschenken können. Man muss sich das mal, ich habe eine Bar. Ich darf aber kein Bar, auch an der Bar keinen Alkohol an meine Hausgäste verkaufen, sondern nur in geschlossenen Flaschen oder Mitnahmeartikel, sodass es nicht irgendwie den Anschein hat, dass ich das Alkoholausschankgesetz umgehe. Das ist ein interessanter.
Aber die dürfen im Supermarkt Bier kaufen und.
Aber nicht, du kannst es nicht in einem Glas verkaufen. Die können auch bei mir kaufen eine Flasche und dürfen die mitnehmen. Ich darf es aber nicht so verkaufen, dass sie es direkt dort trinken könnten, den Alkohol.
Hier ist eine Frage von Jan Rebo, wie kochen die denn jetzt hier? Kochen die Corona-konform, die Studenten?
Ja, also erstmal, hi Jan, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder beim Supermarkt in Polen. also die kochen natürlich, man muss sich das so vorstellen, eine WG darf ja auch, ist ja auch ein Haushalt. Und wir spielen natürlich die Karte mit dem Haushalt relativ konsequent, weil so ein Cluster, die leben in einer Küche zusammen. Und wir sagen zwar, dass die Küchen im Optimalfall nur von 4 oder 5 Leuten, je nach Größe, gleichzeitig benutzt werden sollen. Das steht auch überall so. Wir haben auch alle darauf hingewiesen. Aber wir sind natürlich, es ist mir natürlich klar, dass wir das nicht kontrollieren können. Aber wir versuchen zumindest zu animieren. Und im Regelfall kochen die für sich. Es sei denn, auch das haben wir haben einzelne Gruppen, die gemeinsam studieren. Also zum Beispiel haben wir eine Gruppe Italiener, die studieren gemeinsam an der XY-Schule. Die gehen da gemeinsam zur Schule, die haben ihre Studienabläufe gemeinsam. Ja, die kochen auch zusammen. Das heißt, die treffen sich abends und haben eben ein Community-Gefühl. Aber solange wir das in diesem WG-Gefühl haben, sehe ich und auch die Polizei da eigentlich keine Probleme, weil ob die jetzt bei mir in der WG wohnen oder außerhalb, ist das Gleiche.
Und dürfen die Gäste eine extra Person begrüßen?
Sind wir super streng inzwischen, auch aus verschiedenen Gründen. Wir wollen natürlich auch das vorbildhaft vorangehen. Wir haben das auch kommuniziert. Studenten dürfen natürlich Besuch empfangen, aber nicht in den öffentlichen Räumen und auch nicht in der Küche. Das bedeutet, wenn du einen Besucher hast, das gibt's ja doch ab und zu, kannst du natürlich gerne mit dem auf deinem Zimmer Zeit verbringen. Aber in der Küche möchten wir das nicht. Warum? Wenn du 10 Leute hast, die in der Küche gemeinsam kochen und jeder bringt einen mit, dann hast du 20 und ich kann es nicht kontrollieren. Also sagen wir, du hast Besuch, geh mit dem in dein Zimmer und lern da oder mach deine Nachhilfeunterrichte da. Aber die Küchen behalten wir nur für die Leute vor, die da auch wohnen. Das kontrollieren wir auch, vor allem nachts, freitags.
Herr Christian Dimker fragt, gab es bis dato keine Kontrollen und hoffe auch keine positiven Fälle?
Ja, Christian, auch an dich viele Grüße. Schön, dass du dabei bist. Es gab Kontrollen. Es gab Kontrollen auch letzte Woche. Ich war nicht da. Wir haben uns ein paar Sachen mitgegeben. Die kommen die Woche nochmal. Wir sind aber vom Büro Veritas zertifiziert, also mit dem relativ teuren Corona-Label. Und deswegen habe ich die ganzen Abläufe safe, sicher. Es gibt ein paar Grenzüberschreitungen, wo man mit Sicherheit diskutieren dürfte. Ich will nicht alle erwähnen, damit ich nicht angreifbar werde. Aber Tischtennisplatte ist so ein Thema. An der Tischtennisplatte ist ja offiziell ohne Maske erlaubt. Da ist auch genug Abstand dazwischen. Also zur Tischtennisplatte mit Maske, dort ohne und dann wieder weg. Allerdings steht die im öffentlichen Bereich. Und für jemanden, der vorbeiläuft, ist natürlich nicht immer ganz sichtbar, dass die Menschen bei mir auch wohnen. Und da hatten wir tatsächlich schon jemanden, der uns das Ordnungsamt vorbeigeschickt hat, was total okay ist. Ja. Positive Fälle hatte ich einige auch im letzten Jahr. Dieses Jahr noch nicht, Gott sei Dank. Das heißt, im letzten Jahr war es aber auch naheliegend. Wir haben die relativ klar und schnell isoliert. Wir haben immer auch im Bereich im Hotel gehabt, wo wir für wirkliche Ausbrüche, die wir nicht hatten, dann zimmerbereit gehabt hätten. Aber wir machen eigentlich immer Folgendes: Wenn wir den positiven Attest oder den positiven Nachweis bekommen, auch im Zusammenspiel mit der Schule, dann sagen wir, mit den Studenten bleiben die auf ihrem Zimmer und wir versorgen die. Wenn es wirklich so ist, dass die nicht, also dass die im Cluster auch nicht klarkommen, dann würden wir denen eine andere Küche zuweisen. Im Regelfall haben die sich immer mit ihrem Cluster arrangiert. Dann haben die zum Beispiel gesagt, die Steffi geht um 6 bis um 7 Uhr Abendessen kochen und macht alles sauber, nimmt ihr Sachen mit und dann gehen die anderen. Wir lüften und dann gehen die anderen.
Also, habt ihr es mal überlegt, Corona-Tests zu machen? Die sind ja jetzt auch nicht mehr so teuer und ich denke mal, das wäre auch eine gute Maßnahme, Mitarbeiter und Gäste zu schützen, beziehungsweise auch für Mitarbeiter natürlich Tests machen. Ich weiß, dass viele Betriebe machen das jetzt 2-3 Mal in der Woche. Sogar wenn du nach Bayern als Tscheche einreist, musst du 3-mal die Woche einen Corona-Test machen, weil es im Fernsehen. Aber wie findet ihr das? Also auch Alex, ich finde das eigentlich ganz gut. Warum bieten wir unseren Gästen nicht, also natürlich sollen sie was bezahlen, die kosten ja zwischen 6 oder 4 und 8, 9 Euro an. Vielleicht können wir das auch machen, um mehr die Reisebereitschaft oder beziehungsweise mehr Gäste zu bekommen.
Also wir im Site haben schon Gruppen gehabt, also kleinere Vorstandssitzungen und so weiter, die wirklich sich mal zusammensetzen mussten. Die waren auch schon mehrfach da und die haben dann sind alle eine Stunde vorher gekommen. Natürlich waren das auch Hotel oder die fast alle waren auch Hotelgäste dann, aber die haben zuerst einen Corona-Test gemacht und ja, dann hat das Meeting dann angefangen und das bieten wir an. Wir haben Schnelltests bei uns im Haus, die wir anbieten. Ne? Wir können es nicht verpflichten, wir verpflichten es auch nicht, aber es ist einfach dieses Sicherheitsgefühl und bei uns im Site ist es gut angekommen. Jetzt nicht, dass es massig genutzt wird, wir haben auch nicht massig an Tagungen, aber es wird angenommen.
Aber jetzt keine Probleme mit den Gästen oder Mitarbeitern?
Nein.
Phil? Also wir haben das natürlich schon diskutiert, auch aus Holland kommt. Ich muss sagen, solange es keine rechtliche Sicherheit gibt und ich warte eigentlich auf ein Signal auch von der Regierung, wer das wann wie durchsetzt und was wir dann da machen, dann jederzeit. Und ich habe ja auch im Bekanntenkreis hier Hotel Shop One und auch Marc Schneer, ja, meistens auch in der Kombination.
Die der Rick, auch, der schreibt schon.
Er macht gleich Werbung, der Patrick. Viele Grüße nach Stuttgart. Die das auch anbieten und genau auf den Moment warten wir. Ich würde das machen im Hotel. Ich habe bis jetzt ja aufgrund der Tatsache, dass wir eigentlich für den Public-Verkehr geschlossen haben, sehe ich noch nicht die Notwendigkeit. Man muss sich vorstellen, von den 250 Leuten oder wie viel auch immer, die bei uns leben, die leben ja hier fest, die sind immer dieselben. Ich müsste das also die Gäste in irgendeiner Form machen und da fehlt uns noch ein bisschen der Prozess, wann und wo wir das testen können. Ich sehe es aber ganz interessant für Veranstaltungen, alles was planbare Anreisen sind und auch zur Wiedereröffnung für mein Restaurant, ob das jetzt dieser Rachen-Nasen-Sonst-was-Test ist oder ob es andere gibt, das ist so ein bisschen die Frage. Ich habe jetzt heute gelesen, in Österreich machen die jetzt so eine Spuck. So
ja, das wollen sie auch in Deutschland bringen, dass so ein, das soll ja dieser was der Spahn, glaube ich, gesagt hat, dieser schnell, relativ günstig, weil du spuckst das in dieses Plastik quasi rein. Also jetzt, ich weiß nicht, wie das geht.
Ich glaube, du gurgelst.
Ja, du gurgelst, genau.
Und Hast du das auch, Sef?
Nee, aber ich überlege mir das. Ich war gerade in einem anderen Meeting mit anderen Hoteliers und ich fand es die Idee sehr charmant, um auch quasi ein bisschen mehr Sicherheit für die Gäste und für die Mitarbeiter zu bringen, weil es ist natürlich schwierig, wenn du heute sagst, okay, ich fahre jetzt nach Hamburg und so, du kommst jetzt von der Bahn und die Resultate kommen ja bei den neuen Tests relativ schnell. Da redest du ja über Minuten und nicht mehr über 2-3 Stunden oder 48 Stunden. Ja. Und ich glaube, das wäre auch ein gutes Signal für Hotelgäste, auf der einen Seite zu sagen, okay, wir machen was, und auf der anderen Seite auch für die Mitarbeiter. Und dann ist es natürlich alles so zusammen. Und ich glaube, wenn mehr Hotels das machen würden, da würde natürlich auch, muss man gucken, kannst du nicht für jeden Gast jetzt 6 Euro ausgeben. Das ist jetzt, bei null Umsatz ist das ja relativ teuer, nicht nur teuer, also dämlich. Und ich weiß auch nicht, ob Gäste das bezahlen, sagen, okay, ich bezahle jetzt nochmal 6 Euro drauf, um einen Test zu machen. Aber ich glaube, wenn das ein bisschen günstiger würde, und wenn die Branche das nimmt und auch annimmt mit den Gästen, dann wäre das wirklich ein gutes Signal, weil die Politik hört uns nicht. Also die Politik schließt definitiv, also die Bundespolitik definitiv Hotellerie und Gastronomie raus. Und jetzt gab es auch das Gerücht, dass zuerst Gastronomie öffnet und erst dann die Hotellerie. Und das ist ja noch schlimmer für uns.
Ja, warten wir mal ab. Aber Phil, was sagst du dazu?
Also ich glaube, dass die Message oder auch das Zeichen muss kommen, was wir machen sollen und dürfen, weil es geht auch ein bisschen um das Gefühl, was wir so einem Gast vermitteln. Und ich glaube, Die Spucktest-Variante oder diese Gurgeltest-Variante macht für mich Sinn. Das mit dem Hals und dem Rachen und Nase, das ist schon super aufwendig. Ich habe das mal gemacht, einfach um es zu testen. Die Geschwindigkeit ist beeindruckend, aber alles andere ist ein bisschen schwer. Jetzt habe ich den logistischen Vorteil, dass direkt neben uns das KitKat ist. Und die machen diese Schnelltests, wenn unsere Mitarbeiter tatsächlich einen brauchen, was schon vorkam, dann kriegen die relativ schnell einen Termin und gehen dann darüber.
Was ist das KitKat für die Nicht-Berliner?
Das ist Sees Stammdisco.
Ah, okay. Also wenn er nicht auf Clubhouse oder bei Amano ist, ist er bei KitKat.
Nein, okay. Spaß beiseite. Viele Clubs machen natürlich diese Folgenutzung ihrer Locations relativ geschickt und viele haben jetzt auch mit diesen Corona-Schnelltestzentren angefangen und mein Küchenchef, viele Grüße, der ist bei seiner Oma und war einfach nicht wohl, der wollte sich testen, bevor er zur Oma fährt, der hat dann dort einen Termin gemacht und hat dann für 20 Euro den Test und dann 20 Minuten später das Ergebnis per SMS da.
Ja, das ist super. Ja, es ist und hier schreibt auch Christian Dimker, was passiert, wenn einer jetzt wirklich das hat, ja, dann ist das so, dann muss er ins Hotelzimmer und warten und dann in die Quarantäne gehen. Das ist ganz einfach auch in anderen Ländern so, dass wenn du irgendwo einreist oder hinfährst und du hast es, dann gehst du eben, musst du damit das in Kauf nehmen, dass du ins Hotel gehst und auch für die Übernachtung bezahlst.
Mal ganz kurz zwischendurch, bevor du deine Frage stellst. Wir haben ganz viele auf Facebook. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr diesen Stream vielleicht in eurem Netzwerk teilt, sodass die Reichweite und vor allem die Infos, die wir in diesen Sendungen bekommen, schön weiterverteilt werden, dass die Reichweite größer wird. Phil.
Ja, ich wollte eigentlich das nur noch mal unterstreichen, dass es so ein bisschen jetzt gerade so eine Situation ist, dass auch nicht... Du hast vorhin gesagt, es ist teuer, 5, 6 Euro. Ich will nur noch mal sagen, was wir noch gezahlt haben, Reinigungsmaterialien, Desinfektionsmasken, was wir alles inzwischen anbieten, das ist alles okay und ich möchte auch möglichst schnell die Gäste wieder zurückbekommen, aber deswegen brauchen wir auch ein Statement und brauchen auch eine Richtung, was wir machen sollen. Und by the way, ich glaube, dass dieses mit dem auf dem Zimmer bleiben für 8 bis 12 Stunden eigentlich in allen Ländern auch ziemlich gut angenommen wird. Also ich weiß nicht, wie viele Freunde jetzt irgendwie nach Dubai geflogen sind Mexiko und überall ist es gleich und da beschwert sich keiner drüber, weil jeder hat dann daheim schon einen Test gemacht. Ich glaube, beschweren wirst du dich nur, wenn du dort plötzlich positiv getestet wirst.
Was natürlich immer noch möglich wäre, sage ich jetzt mal, aber ja.
Ja.
Wir haben so eine wunderbare andere Standardfrage. Ne? Ich weiß gar nicht, ja, normalerweise kommt er eigentlich später, aber mir fällt da gerade ein. Unsere Corona-Revolution. Du hast bestimmt auch bestimmte Sachen in dieser Corona-Zeit anders gemacht, für dich vielleicht privat auch. Vielleicht mehr Sport, Laufen, Clubhouse natürlich.
Laufen?
Das haben wir ja schon in der Runde schon mal gehabt mit anderen Gästen. Hast du irgendwas Neues für dich entdeckt?
Ja. Sport ist schon seit einem Jahr länger relativ guter Bestandteil in meinem Leben. Laufen ist aber allerdings nicht mein erklärtes Lieblingsbewegungsumfeld. Fahrradfahren tue ich relativ gern, das habe ich auch gemacht beim ersten Lockdown, da war das Wetter ein bisschen besser. Jetzt gerade fahre ich weniger irgendwie, ziemlich frisch. Aber was ich tatsächlich im ersten Lockdown angefangen habe, ist, ich habe mir relativ viele Sachen hier in meiner Wohnung gebaut. Also ich habe einen Tisch selbst gebaut, ich habe eine Bank selbst gebaut, ich habe hier mein Regal selbst gebaut und ich habe ein Sideboard selbst gebaut. Und darüber bin ich mega stolz, weil wie meine Familie immer sagt, zumindest verkaufe ich immer, dass ich zwei linke Hände habe. Damit werde ich nicht eingeladen, wenn irgendjemand Hilfe braucht. Aber ich habe mir doch bewiesen, dass ich so ein bisschen was anfangen kann.
Das zeigt auch, dass du kaum im Hotel bist, dass du entweder baust oder im Clubhouse bist.
Ja, das ist ja ein gutes Zeitmanagement zum einen. Das Clubhouse-Ding kann ja überall passieren. Da sieht man ja nicht, wo man ist. Stimmt, beim Bauen muss ich gestehen, das habe ich doch öfter mal nicht im Hotel gemacht. Wobei ich habe inzwischen auch einen Kollegen eingestellt, der sich mit Holzbearbeitung sehr gut auskennt. Der hat mir ab und zu mal einen Tipp gegeben. Aber gebaut habe ich tatsächlich im Hotel nicht. Nicht von den Möbeln. Ich habe mir schon mal eine Säge geliehen. Das gebe ich zu.
Ah, ist doch okay. Und trotzdem, wenn du jetzt dein Haus siehst, wann hast du angefangen? Letztes Jahr, ne? Oder
2019.
Ja, Entschuldigung, ja gut, 2019. Wie hast du dich damals vorbereitet auf den Job? Und dann kam ja alles ganz anders. Aber wie war das, sag ich mal, so mental ist ja für dich auch, sagst du, du bist ja rangegangen und ich kenne dich so ein bisschen. Du hast ja deine Bienen gezüchtet im Merkur und passenden glückliches, ruhiges Leben gehabt und sagst, okay, jetzt gehst du in Student, hast dein Image bisschen verändert und jetzt voller Elan, so wie du auch bist. Und dann kam das. Wie war das so mental für dich?
Ey, das ist wirklich eine der krassesten Fragen, weil im Endeffekt, und ich will da jetzt niemand irgendwie zu nahe treten, wir haben gerade als Management oder in der Leitung natürlich nochmal eine andere soziale Verantwortung, nicht nur hinsichtlich unseren eigenen Familien, sondern auch den Familien von den Leuten, die sich auf uns verlassen. Und wenn man sich das bewusst macht, dann macht es schon auch einen Druck und macht auch einen Tag relativ lang, weil man will dann doch allen genügen. Und wenn ich mir dann noch, also um das gleich zurückzugeben, du hast noch einen Jobwechsel dahinter, also das sehe ich bei dir, das macht was mit uns und das verlangt eine gewisse Resilienz, das wird auch oft jetzt erwähnt. Und ich bin froh, dass ich da diese Themen, also das kam nicht an mich ran, muss ich gestehen. Ich habe ja meinen Sohn, der viel von meiner Freizeit auch nimmt, mich auch sehr glücklich macht, der auch alles irgendwie mitzieht, auch im Hotel oft ist und das alles auch so feiert, so den Platz und die Zeit. Aber das macht mich schon mal glücklich und ich glaube, das ist schon der erste Schritt dazu. Als ich von Accor weg bin, werde da nicht müde, das zu sagen, ich habe ja wirklich eine geile Zeit gehabt bei Accor. Ich konnte ja wirklich auch zeigen, dass du dich bei Accor von der Ausbildung bis zum Hoteldirektor irgendwie hocharbeiten kannst und auch irgendwie in so einem Konzern anders sein durftest und auch mit dem Mercure da in der Invalidenstraße ein unglaublich gutes Team, auch sehr alteingesessen, unglaublich fähige Leute, nochmal ein bisschen weiter inspirieren durfte. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Ich hatte irgendwann aber zu mir gesagt, und möchte ich an der Stelle auch Dirk Dreier erwähnen, der hat mir da immer wieder gut zugeredet, weil der hat gesagt, Mensch, du bist schon ein geiler Typ, das machst du schon alles lustig, aber wie lang hält dich das? Wie lange macht dich das noch so aus? Und ich habe dann für mich irgendwann definiert, dass ich nochmal überlegen würde, wenn ich entweder eine Neueröffnung, eine Markteinführung oder ein Lifestyle-Produkt angeboten bekommen würde. Und dann kam das Joboffer von The Student Hotel und wenn man ganz ehrlich ist, ich glaube, jeder auf dem Markt hat dieses Hotel einmal angeboten bekommen, weil die hatten rückblickend, das weiß ich inzwischen, 3 Headhunter da dran sitzen, keiner hat ihnen irgendwie das geliefert, was sie bekommen haben. Und als ich dann dort war, habe ich gesagt, könnt ihr nicht wenigstens verkaufen, dass ihr auf den besten Kandidaten warten wolltet? Sonst sieht es aus, als ob der Letzte, den ihr angerufen hättet, irgendwann gesagt hat, okay, ich mach's jetzt. Und ich habe aber dann so dieses Konzept gesehen, ich habe erstmal abgelehnt und dann habe ich dieses Portfolio oder diese Beschreibung bekommen und dann habe ich gesagt, Mann, das ist so weit weg von dem, was ich mache. Studentischer Verkauf, hybrides Hotelkonzept, lauter Buzzwords, die mich interessiert haben, Digitalisierung und dann habe ich gesagt, doch, das mache ich. Und dann habe ich diesen Schritt gemacht und ich habe ihn nicht einen Tag bereut, weil die Firma und auch das konnte ich eigentlich immer erleben, hinter allem gestanden ist, was sie mir gesagt haben, auch bis heute. Das ist vielleicht auch ein bisschen, Alex, die holländische Mentalität, ja, da ist alles irgendwie so ein bisschen easy-measy und wir haben das aber wirklich gut hinbekommen und haben das auch irgendwie darstellen können und ich habe bis heute das nicht bereut. Ich hätte, um das abzuschließen, ich hätte gerne eine richtige Eröffnung gehabt, doch, hätte ich. Ich hätte gerne eine Eröffnungsfeier ohne Feueralarm, eine zweite Eröffnungsfeier ohne Feueralarm. Ich hätte gerne dann das Haus ausgelastet und auch voll gemacht an irgendeiner Stelle. Und ich hätte gerne auch auf jeden Fall ein bisschen mehr auch mich ums Haus kümmern können und nicht um Krise.
Ja. Habt ihr gesehen, ne? Jan hat geschrieben, Brady war auch nur der 199 Draft Pick. Also es geht nicht darum, erst zu sein. Einfach, ne, wie Klaus Michael Schindelmeier auch schrieb, du liebst das, was du machst und das verkörperst du, das man sieht es einfach komplett in dir. Du bist einfach begeistert, du bist auch zu begeistern und ne, das merkt dein Team, das merken deine Gäste und das macht dich halt aus, Phil. Und,
ja, vielen Dank für die Blumen. Ich möchte auch nochmal sagen, ich glaube, ich lerne auch viel und gerne und auch um das nochmal mit diesem Clubhouse-Hype aufzugreifen, tatsächlich verbringe ich viel Zeit dort. Es liegt aber auch daran, wie alle wissen, dass die Shisha-Bars alle zu sind. Das heißt, ich kann auch nicht nachts irgendwo eine Shisha rauchen gehen, leider. Aber das Thema ist, es ist ein rein auditives Tool und ich kann den Content relativ punktuiert auswählen und ich habe dann immer noch die Möglichkeit, mich mit meinen Freunden irgendwo zu sozialisieren und ich glaube, das liegt mir einfach und wir haben die geilste Branche der Welt. Ich möchte es auch, ich bin Absolut. Froh, dass ich immer wieder das sagen kann. Wenn mich Leute darauf ansprechen, auch Schüler oder Interessierte, warum Hotellerie, dann kommen immer hier die Öffnungszeiten und du musst im Dreischichtbetrieb arbeiten und dann Weihnachten. Und ich sage, wenn in der normalen Welt, ich beschreibe immer das von null auf Hotdog bei Ikea. Du gehst samstags zu Ikea, weil du arbeitest 5 Tage und dann bist du an der Kasse und du siehst den Hotdog-Stand und jeder will den Hotdog. Aber es dauert. Jeder Artikel einzeln, dann haben sie Ikea-Kundenkarte, oh hier, dann müssen sie nochmal darüber und dann haben sie einen ganzen Wagen voll. Es dauert 1 Stunde, bis du beim Hotdog bist. Wenn du Hotelier bist oder Gastronom, dann gehst du montags um 11.30 Uhr zu Ikea und du bist beim Hotdog-Stand in 1 Minute.
Geil.
In einer Minute. Du kannst den Friseurtermin legen, wann du möchtest, den Arzttermin. Also man muss auch das einfach rausbringen, dass wir eine Branche haben, die uns sehr viel bietet. Und deswegen.
Wir müssen ja sagen, er ist ja, ich hoffe, wir haben jetzt nicht so viele Schwaben bei uns, aber der Phil, auch wenn er sich nicht so anhört, er kann Schwäbisch. Er ist aber
Bist du VfB-Fan, Phil?
Ja. Gut. Ein großes, dickes Ja.
Du auch? Ich auch. Ja. Ich bin in Böblingen zur Schule gegangen, als ich von 10 bis 13.
Gott, ja, noch einer. Okay, Leute, das wollte ich aber jetzt nicht. Ich habe ja auch 2 Jahre in Filderstadt gewohnt, aber.
Da ist eher Tennis angesagt.
Ja, trotzdem. Aber was ich anders sagen wollte, Phil ist ja jetzt etliche Jahre in Berlin und er ist wirklich, er lebt Berlin, er liebt Berlin. Er hat es diesen Berlin-Gen im Blut und das macht auch phänomenal. Er engagiert sich auch bei Visit Berlin. Phil hat, das müssen wir auch mal so sagen, hat was bei Visit Berlin ins Leben gerufen. Nicht die Pink Panther.
Ne? Pink Pillow.
Pink Pillow hat er ins Leben gerufen. Und das ist eine super Aktion und das müssen wir sagen, dass er, das zeigt auch, wie sehr er sich in vielen Sachen in Berlin so engagiert und wirklich super gemacht hat. Erzähl mal ein bisschen über Pink Pillow und über die Idee, wieso, weshalb, warum, und ich glaube, dass viele das auch verstehen, dass du werden es verstehen, warum du Berlin und Visit Berlin so unterstützt dabei.
Ja, also erstens war das ja eine bewusste Entscheidung, nach Berlin zu gehen damals. Ich bin ja tatsächlich als Schwabe, ich wollte immer weit weg aus der Heimatstadt. Ich habe es dann.
Kann ich verstehen.
Von Reutlingen habe ich es nach Stuttgart zum Zivildienst geschafft. Dann habe ich einen großen Sprung bis Sindelfingen geschafft für die Ausbildung. Dann einen Riesensprung bis Mannheim. Dann musste ich noch mal kurz nach Stuttgart und dann bin ich erst nach Berlin gegangen. Aber der Wunsch war eigentlich nach dem Abitur direkt weg, aber geschafft habe ich es nicht gleich. Aber demnach. Es war eine bewusste Entscheidung mit Berlin und Berlin gibt halt auch einem Charakter wie mir viel Freiheit, alles zu sein. Weißt du, so abends in der Shisha-Bar und trotzdem im Anzug irgendwie mit Sef beim Hotelier des Jahres. Und das ist halt schon nochmal eine ziemlich coole Sache. Ich habe von Anfang an die Stadt unterstützt oder auch so wahrgenommen, weil wir natürlich in Berlin die einmalige Chance haben, als Hoteliers auch maßgeblich am Gesamtmarketing, am Destinationsmarketing zu partizipieren. Das gibt es in keiner anderen Stadt in dem gleichen Dynamik. Dass wir Hotels, wenn wir das richtig spielen, die Ausrichtung vom Stadtmarketing vorgeben, das ist eine einmalige Geschichte und darüber habe ich mich sehr gefreut. Und das erste Thema, was mir da irgendwie auf die Füße gefallen ist, ist LGBT. Damals waren es nur 4 Buchstaben, heute sind es deutlich mehr. Und ich habe gesagt, ich würde gerne da mehr machen. Was macht denn die Stadt? Und die Stadt hatte zwar viele Initiativen, aber noch nichts, was von den Hotels initiiert wurde. Und ich habe dann gesagt, okay, ich schreibe ein Konzept zusammen. Wir haben das geschrieben mit Jan Schmitz von Visit Berlin damals und haben das dann vorgestellt. Und die Stadtmarketing hat gesagt, cool, das machen wir, das setzen wir so um. Und haben dann gesagt, wir wollen Türen für Hotels öffnen, die sich dieser Zielgruppe offen präsentieren wollen. Wir wollen keine verschließen für Leute, die sagen, ich muss da Geld zahlen, es ging gar nicht um Geld, sondern wir haben gesagt, wir schaffen 5 Versprechen, die einem LGBTIQ-Gast vermitteln, dass wir was für die Branche oder für die Szene zurückgeben. Das war 2012, glaube ich schon. Bis heute ist das einzige Konzept weltweit, das sowas aus den Hotels heraus geschafft hat. Das heißt, ich bin bis heute der Sprecher für die Arbeitsgruppe, auch wenn ich bin froh, ich habe ganz tolle Kollegen, die da ganz viel auch machen, auch Sabrina Melitz bei Visit Berlin, die da unglaublich viel unterstützt und auch die Hotelkollegen Carsten Rudolf, Katja Hagenbucher, die da ganz aktiv sind und auch immer wieder mitziehen. Und wir haben einfach das geschafft, dass es bis heute keine andere Stadt gibt, die das so macht. Es sind Städte auf Berlin zugetreten, Manchester zum Beispiel, und gesagt, könnt ihr das nicht für uns machen? Natürlich geht es nicht, weil es ein USP ist für die Stadt Berlin. Aber das Schöne ist, du kriegst krass viel Wahrnehmung. Wir haben, ich glaube, der größte Erfolg war, wir haben auf dem Canal Pride in Amsterdam ein eigenes Boot gehabt von Berlin mit Übertragung im Fernsehen, im holländischen Fernsehen und Vorstellung vom Konzept. Ich werde immer wieder auf Kongresse eingeladen, weil es wirklich bis heute keine Destination geschafft hat, sowas selbst ohne einen Marketing-Eintritt. Also sonst, wäre ich schlau gewesen, hätte ich gesagt, okay, jedes Hotel, das es will, zahlt mir 100 Euro, ich zertifiziere euch und dann seid ihr Pink Pillow. Das ist ja bei uns nicht so. Jeder kann das machen, wenn er da Bock hat. Und es ist interessant zu sehen, dass selbst irgendwie San Francisco als Capital für Gay Inspiration irgendwie gesagt hat, krass, toll. Ich bin in New York schon, war einmal schon als Aussteller und bin jetzt während der Pandemie, inzwischen wurde der Termin das vierte Mal verschoben, eingeladen. Im November hoffe ich, dass es klappt. Dann darf ich wieder sprechen zu dem Thema. Also es gibt wirklich eine krasse Resonanz und es gibt Berlin auch nochmal ein USP, was es in dem Segment zumindest nicht nochmal gibt.
Ja, das muss man auch sagen, das macht ja auch wirklich gut und der Ruf der in Visit Berlin wird es auch wirklich ernst genommen. Also ich habe ja eine Zeit immer die E-Mails bekommen, als ich noch im anderen Hotel war und dann habe ich das einer Kollegin gegeben und das wird auch nicht in Berlin belächelt. Das müssen wir auch mal ganz, ganz klar sagen. Das wird sehr, sehr ernst genommen. Diese Zertifizierung in Anführungszeichen der Hotels sind sehr wichtig und sehr gut. Also es ist auch das nochmal so zu erwähnen. Ich lobe mich ungern, Phil, aber das muss ich nochmal sagen.
Ich kann dir vielleicht noch eine... ja, danke, Viola. Fein. Ich kann dir vielleicht noch eine Anekdote erzählen. Als wir das gegründet haben, Jan Schmitz und ich, sind wir natürlich in der Szene auch rumgefahren und haben uns ein bisschen auch informieren müssen. Das ist ja nichts, worüber ich per se alle Informationen habe. Und wir hatten eine Studentengruppe engagiert, die hat praktisch diese vier Buchstaben analysiert, LGBT, was müssten wir für eine Zielgruppe irgendwie bringen. Und der eine saß bei in einem Hackerkurs für Transsexuelle in Schöneberg und der hat gesagt, ich wurde da nicht wahrgenommen. Und das ist genau der Punkt. Wir müssen natürlich da auch sehr viel in der individuellen Psychologie der Gäste irgendwo eingreifen. Und dann habe ich gesagt, das machen wir gar nicht. Und Jan und ich haben uns dann in ein Reisebüro für Frauen in Berlin, ohne Werbung zu machen, haben wir uns begeben und ich war damals noch etwas korpulenter, also ich habe 85 Kilo mehr gewogen, bin 1,90 Meter groß und sehe halt aus, wie ich aussehe. Und dann kam ich da rein und wir haben diesen beiden Damen versucht zu erklären, dass wir jetzt was für lesbisches Reisen machen wollen. Ey, Jan ist Triathlet, Ironman, wirklich blond, kommt immer gut an und ich glaube, die ganze Stadt hat gedacht, wir wären ein schwules Pärchen. Also saß ich so, wie wir ausgesehen haben, da und wollten erklären, was wir dafür machen und die haben uns angeguckt und haben einfach gesagt, die haben uns also so relativ höflich aus dem Laden wieder rausgenommen, weil wir einfach nicht die Message rüberbringen konnten und inzwischen ist es so, dass wir doch auch viel mehr lernen durften, um das Angebot auch so zu schärfen, dass jeder was findet.
So, sag mal, also eins muss ich auch sagen, bei Visit Berlin arbeiten wirklich sehr, sehr viele liebe, nette, kompetente Leute, das müssen wir auch mal so sagen, also in jeglicher Abteilung, im Sales oder egal wo. Also ich arbeite sehr gerne mit Visit Berlin zusammen. Aber die nächste Frage ist, hast du überhaupt noch Anzüge, Phil?
Den einen für Hotelier des Jahres, wenn wir uns dann irgendwann mal wieder treffen.
Nee, der war, glaube ich, auch nicht mit Anzug.
Ich habe mich hin und her gerissen, muss ich gestehen. Es ist ja der Respekt für diese Veranstaltung und ich mag das, ich würde mir wünschen, dass es deutlich mehr Diversität dort gibt, wie es gibt, auch in der Anzug- und Kleiderauswahl, aber ich habe tatsächlich noch zwei Anzüge, ich brauche sie nicht mehr oft und inzwischen, das liegt natürlich auch an dem Umfeld, in dem ich bin, ist es deutlich seltener, dass ich mich genötigt fühle, einen Sakko zu tragen, aber ich habe noch welche für den Notfall. Der Notfall ist noch nicht eingetreten und tatsächlich bin ich bei der letzten Hotelier des Jahreswahl mit Jeans und Sakko gekommen. Also und ich bin ja nicht ausgezeichnet worden.
Also ich bin seit 4-5 Jahren gehe ich ohne Krawatte dort zum Hotelier.
Genau, ja, das habe ich auch.
Und am Anfang wurde ich auch ein bisschen angeguckt. Ein Jahr später, als ich es zum Essen war, da waren schon, sag ich mal, 10% mehr. Und letztes Jahr gab es den ja noch, ne? Genau.
Ja.
Da waren schon ganz viele. Also mit Jeans habe ich sie noch nicht geschafft, aber ich finde das, es ist ja auch keine Gala an sich. Du tanzt da jetzt nicht großartig. Das ist ein Get-Together. Da müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen.
Ist ein Klassentreff.
Ja, ich gucke gerade, ob jemand bei Clubhouse oder bei uns, weiß ich jetzt nicht, von der AGZ ist, aber.
Ist ja egal. Aber ich habe heute der AGZ zugehört und mir ist aufgefallen. Es war sehr gut und mir ist aufgefallen, dass mir der Hotelier des Jahres doch mehr fehlt, als ich mir im ersten Schritt irgendwie zugestehen wollen würde, weil viele der Kollegen siehst du tatsächlich eigentlich nur bei dem Galaabend. Und das ist schon schön.
Ja. Aber wie fehlt dir überhaupt soziale Kontakte? Weil du bist ja einer, der das wirklich braucht. Also
ja.
Punkt.
Ja. Du hast ja vorhin auch so nach dem eigenen Wohlbefinden gefragt. Und das ist tatsächlich so, ich glaube, das Härteste in der Zeit. Und ich bin froh, dass ich noch irgendwie ein Hotel habe, wo Menschen und Leben sind. Das darf man ja nicht unterschätzen. Da laufen ja noch 160 Leute irgendwie rum. Die haben auch immer ihre gleichen kleinen Probleme irgendwie wie kann ich mich anmelden beim Amt? Und meine Leute sind auch wenige Deutsche dabei, sondern viele auch, die nicht deutsche Staatsbürger sind. Das heißt, du musst viel helfen, was Corona-Richtlinien, Steuererklärung, also es gibt schon noch Möglichkeiten, sich da auszuzeichnen, aber mir fehlt das Socializing sehr und ich glaube, es ist auch ein Grund, warum Clubhouse für mich funktioniert. Mir fehlen die Events, mir fehlt auch die Möglichkeit, sich auszutauschen und mich auch inspirieren zu lassen und ich glaube, wenn ich so in Clubhouse gucke, auch was da touristisch passiert, da bin ich nicht der Einzige, dem das fehlt.
Nee, absolut. Und das haben wir ja vorhin, wir waren ja ein bisschen früher schon online zusammen, haben wir auch Clubhouse nochmal thematisiert. Und was ich halt auch toll finde, und das hast du auch bestätigt oder von dir aus auch gesagt, man lernt da auch einiges. Ne? Also man kann sich inspirieren lassen. Es gibt die unterschiedlichsten Themen, vielleicht, wo man sich nicht so auskennt, aber man kann sich unfassbar inspirieren lassen. Ich mache das selber, wenn ich laufen gehe, dann höre ich mir eine amerikanisch-englische Gruppen schon mal an und da sprechen Social Media, was da die Tipps sind. Und da sind dann auch wirklich Mitarbeiter von Instagram zum Beispiel auch dabei. Ja, und die geben dann halt auch Tipps, was man machen kann und machen sollte, dass man die Reels auch einsetzen soll, IGTV, um dann auch im Gesamten für sein Konto mehr Reichweite zu kreieren. Wenn man nur seine Posts jeden Tag macht oder seine Story, ist es schön, aber die Reichweite kriegst du dadurch nicht. Und die Reels und die IGTVs, die bringen dir dann auch viel mehr Reichweite. Und das vor allem bei den Reels so, da hat man einfach viel mehr Reichweite. Und die kann man dann auch nach ein paar Stunden auch schon wieder aus dem Raster rausnehmen, aber die bleiben ja unter den Reels einfach drinstehen. Und das sind halt so kleine Hacks, sage ich jetzt mal, die man auch auf Clubhouse lernen kann. Ne? Oder halt wie Kollegen das machen. Wie Kollegen hat die jetzige Zeit. Ne? Caroline von Kretschmann natürlich, Europäischer Hof, die, ne, was die da machen, was die anders machen. Und da gibt es so viele tolle Beispiele. Also wir sind auch dankbar, dass wir so viele, ne, ich glaube, da sind so mal sehen, ja, jetzt so 20 Leute bei uns auf Clubhouse, auf diesem Kanal, die können auch gerne noch weitere Leute pingen, die dann vielleicht mit dazukommen.
Ja, aber das Schöne ist auch, Phil, du hast mich auch eingeladen, Samstag bei diesem Wake-up-Call zu machen. Das ist ja wirklich ein Wake-up-Call für den Fritz wenigstens. Du erlebst auch gerade, was du gesagt hast, am Anfang gesagt hast, die Hotellerie, die kennen wir ja schon. Ne? Du kennst deine Pappnasen, die magst du nicht und die sind neutral. Was wir ja kennengelernt haben, sind viele Gastronomen und auch tolle Gastronomen. Es hat ja angefangen mit dem 24-7, mit dem René. Mhm. Das ist super an sich, ein gutes Format, was er da gemacht hat, hat auch tolle Gäste. Und unser Samstag-Wake-up-Call, also gerade der letzte Woche, der war ja super, der war ja absolut, wir haben 2 Stunden geschnackt oder 1,5 Stunden, ja. Qualitativ, wir haben bis zu 200 Leute gehabt, ich weiß nicht genau, ja. das bringt auch, du kriegst auch ganz anderen, also gerade auch für dich auch, oder für mich auch.
Also was ich mitnehme immer gastronomisch, ist schon einzigartig und auch zu sehen, wie die Vielfalt bei den Gastronomen ist und auch was da für Ideen irgendwie existieren, das bereichert ja auch. Und was du sonst nur aus Fachpresse irgendwie mal als Artikel irgendwo gesehen hast, kriegst du halt jetzt live, kannst eine Frage stellen, wie macht ihr dieses, wie macht ihr jenes? Das ist schon ganz krass und für mich so eine der beeindruckendsten Momente war, ich weiß nicht, ob das bei uns war oder in einem anderen Talk, da kam eine Dame auf die Bühne und sagt, sie ist 71 oder 74 Jahre alt und vermietet irgendwie Ferienwohnungen in Wien und hat sich dann irgendwie so wirklich kurz mal so ein paar Tipps abgeholt zum Thema, wie sie die Ferienwohnungen in Social Media darstellt. Und da habe ich mich, weißt du, so auch krass erinnert, also die befindet sich in Clubhouse, das heißt, sie hat ein iPhone, sie kriegt alles so auf die Reihe, ist großartig, überlegt, also ich weiß nicht, ob das so viele immer machen und können und ich glaube, da ist genauso der Charme, dass du plötzlich auch Leute mit Leuten korrespondierst, mit denen du wahrscheinlich never ever zusammengetroffen wärst.
Ja, und auch, wir haben ja auch, was ich vorhin, glaube ich, erwähnt habe, Phil ist in einer Stuttgarter Gruppe, da darf ich rein. Ich weiß nicht warum, die ist auch geschlossen, aber ich bin abends manchmal noch mal kurz drinne. Da sind teilweise auch Themen, die sind relativ, sag ich mal, dämlich, müssen wir ja sagen. Auf der anderen Seite sind so Themen wie gestern mental oder die Freundin oder Ex-Freundin von Boateng, die sich das Leben genommen hat. Da sind auch wirklich massive, interessante, schwere Themen drin. Also ich habe ja auch mal was zum Holocaust-Tag gemacht. Das war schon wirklich heavy, dieses Thema, so 2 Stunden. Aber gestern Abend war es wirklich, und Alex wird, glaubt ja nicht, ich habe die Klappe gehalten. Ich habe nicht einmal was gesagt. Weil das war so intensiv, was die Leute so gesagt haben. Das ist, und Phil hat mich bei Clubhouse hochgenommen, dass ich was sagen kann. Brauchte ich nicht, weil die Themen waren wirklich super interessant und sehr intensiv. Und auf einmal waren wir, weiß nicht, 70 Leute oder sowas drin.
Ja, auch so für mich, das ist auch das, was ich ja vorhin gesagt habe, wenn so die Themen, im einen Moment geht es irgendwie um deine schlimmsten Einkaufsfails oder deine schlimmsten Bestellungen und im nächsten Moment kommt so ein Thema wie wirklich mentale Probleme, die ja mit Sicherheit auch mit der Pandemie zu tun haben. Ne? Da sind Leute komplett von ihrem normalen Umfeld losgerissen, haben Homeschooling. Das macht schon was. Und auch bei mir im Freundeskreis und auch im Hotelkreis, wir haben in den letzten 3 Wochen schon eine höhere Rate mit Suiziden plötzlich, mit Leuten, die deutlich unter 30 sind, wo das aus dem Nichts kommt. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und die Verantwortung, die wir da haben, die ist schon exorbitant. Und gestern fand ich das auch super intensiv, weil das wurde so von, was hast du zum Abend gegessen, zu Psych und wo du wirklich besser werden musst. Und dann kamen Leute, wenn du das Profil siehst, dann denkst du überhaupt nicht, dass die da jetzt was zu dem Thema beitragen. Und dann schütten die wirklich ihr Herz aus. Und das ist wirklich auch krass, irgendwie von Berichten von Mobbing. Und du stehst halt drin und bist irgendwie der Initiator von der Gruppe, die sich sonst nur mit dem Thema des Abendessens beschäftigt.
So, das ist schon auch sagen, wir müssen auch sagen, dass das Thema mental Alex und ich schon sehr, sehr früh angegriffen haben bei unserem Generation Talk. Wir hatten auch schon eine Psychologin, die jetzt in der Top Hotel interviewt worden ist. Hast du gesehen, Alex?
Noch nicht. Ich hab die Top Hotel noch nicht gelesen. Aber
ja, online habe ich heute auch nur gesehen, die Bella. Mhm. Das Thema ist, gehen wir wirklich an. Und ich glaube auch, ich wollte gestern nichts dazu sagen, aber dieses Thema mental wird viel zu wenig besprochen. Jetzt reden ganz viel über die Kinder und über die Schülerinnen und Schüler. Das ist absolut stimmig und das ist auch richtig. Aber wer redet denn über uns? Wer redet jetzt über die arbeiten, die Existenzängste hatten oder so? Ja, auch über, sag ich mal, auch über mich. Ja, ich wurde in der wie Lauterbach in der Pandemie gekündigt und und das ist scheiße. Du weißt gar nicht, wie es morgen weitergeht. Ich habe Glück, und dass ich bei Amano bin und dass der Ariel Schiff mich da angenommen hat. Und heute kam der zu mir, hielt mir so die Hand und sagt zu mir, ich bin der Ariel. Und es war so für mich so, hey, super. Und dieses mentale...
Augenhöhe, ja, hat dich abgeholt. Ne?
Du hast aber gesagt, ich bin der Herr Rosenberg, oder?
Ja, hast du gesagt. Ich bin der Herr Rosenberg. du kennst mich doch, Phil. Also, der Kasten hat, du siehst mich auch nur noch. Das ist auch gut so. Und ich finde das Mentale bei sowas, hast du jetzt bis zum Job verlieren oder du hast bis in Cook. Und ich sehe auch, ich habe so mit Leuten gesprochen, die in Cook sind, die waren dann irgendwann mal weg, bis sie sich gefunden haben. Du brauchst eine Selbstdisziplin. Und ich glaube, diese Thematik würde ich mir wirklich wünschen, wenn wir die viel mehr aufgreifen, wenn wir die viel mehr so intern miteinander auch reden. Mhm. Ja, weil das ist jetzt zwischen Spaß und Ernst. Ich glaube, das Thema sollten wir mehr, Entschuldigung, aber das ist so etwas so für mich so Wichtiges. Nicht, weil ich das erlebt habe, aber mit der Kündigung, aber es ist so, ich habe auch Glück, dass ich einen guten Arbeitgeber jetzt habe, whatever, wie lange es andauert, das weiß ja keiner, aber erstmal jetzt bin ich drinne. Und was auch sehr schön war, und dann halte ich auch die Klappe für die nächsten 2 Minuten, ist so, die Resonanz, die ich erfahren habe, nachdem ich den Job bekommen habe, die war so toll.
Sensationell.
Sorry, muss ich
noch sagen. Weißt du warum?
Wegen deiner Glatze.
Nein, dann bist du nicht mehr ein bisschen weniger bei Clubhouse und. Nein.
Aber es ist auch verdient. Du bist ja auch ein toller Typ und ich glaube, du kannst deine Firma bereichern und wenn das jemand sieht, dann ist das genau das, was nachher nötig ist. Und ich glaube, die Edginess ist das, was dich halt unterscheidet von anderen. Das ist ja bei mir nicht anders. Aber ich glaube, um einen kleinen Werbeblock zu machen, ich kann nur jeden einladen, Student Hotel einfach mal zu folgen auf einem der einschlägigen Formate, weil das, was ihr gerade beschreibt, ist natürlich was bei uns Teil der DNA ist. Es liegt zum einen daran, dass nicht nur in der Pandemie, sondern auch sonst die Studenten Teil unserer Community sind. Und jetzt gerade hängen in den 15 Student Hotels x-tausend Studenten in ihren Zimmern und dürfen nicht raus. Also gibt es relativ viel Angebot, Mental Health Coaches, Mental Health Training, die wir zur Verfügung stellen, digital. Der letzte war gestern Nachmittag. Ich glaube, einmal im Monat ist es immer und da darf sich jeder einwählen. Also nicht nur die Studenten, auch die Mitarbeiter und auch wir werden ganz aktiv unsere Mitarbeiter, um die nicht aus den Fingern zu gleiten zu lassen. Und ich auch hier ein Beispiel. Ich habe in meinem Team 3, 4 Briten, Iren und Holländer, die sind nicht aus Berlin. Der Freundeskreis ist relativ klein. Und die sind nur praktisch bei uns im Hotel mit den Leuten verbandelt und sind da auch irgendwo mit denen vereint. Aber wenn du nicht aufpasst, dann weißt du plötzlich nicht mehr, wie und wo und was die machen. Und deswegen bin ich auch relativ eng dran an denen, um denen die Möglichkeit zu geben, sich jederzeit auch in so einer Fragesituation oder einer Unsicherheit oder einer Angst, da geht es ja unglaublich viel um Ängste, auch an mich zu wenden und zu sagen, okay, ich brauche da was. Wir haben auch die Therapienummern wirklich von diesen ganzen Emergency-Nummern in Berlin nochmal rumgeschickt, auch an alle Studenten.
Das haben wir auch gemacht, die ME31. Ja.
Ich möchte nachher nicht sagen, ich habe irgendwas nicht gesehen und deswegen möchte ich lieber diese Karte überspielen als unterspielen, wenn ich
ehrlich bin. Ja, also das haben wir auch bei uns mit der Christine, meine ehemaligen Personalchefin im I31, das haben wir auch gemacht, wir haben es ins Intranet gesetzt. Es gibt leider Arbeitgeber, die diese jetzige Situation mit ihren Mitarbeitern gar nicht verstehen, die irgendwo etwas durchziehen und das finde ich eine Schweinerei auf gut Deutsch.
Oder sogar nicht kommunizieren. Ne? Also ich höre sogar in Hamburg, es wird nicht entweder vom Betreiber oder von den Eigentümern, es wird nicht kommuniziert. Und ich habe es letzte Woche, oder was ist es schon vor 2 Wochen, hatte ich Mitarbeiterversammlung und ich hatte über 80% der Mitarbeiter waren auf Zoom mit dabei und wir haben uns ausgetauscht, wir haben sich gefreut, alle zu sehen untereinander. Das sind so Kleinigkeiten, die man machen kann, aber die so eine große Wirkung haben, ne? Die Leute wieder ein bisschen abzuholen, weil ja, wir haben eine enorm niedrige Belegung und wirklich die meisten Mitarbeiter sind zwischen 80% und 100% in Kurzarbeit.
Ne? Und wir dürfen eins nicht vergessen, unsere Mitarbeiter, wie wir auch, brennen auf Kontakt. Ach, ja. Wir nehmen ihn ja eigentlich den Grund, warum sie das gemacht haben, was sie machen. So, die wollen ja Menschen, Kulturen, fremde Leute, jeden Tag was Neues. Sind ja die klassischen Sachen. Wir nehmen da also ganz viel weg. Und wenn ich bei mir mal sehe, wie oft ich meine Mitarbeiter bremsen muss, wenn ich sage, okay, wir machen ein Meeting, ihr habt die Wahl digital oder präsent, aber wenn ihr Präsenz, müsst ihr euch anmelden. Und dann sitzt du in einem Raum und plötzlich sind irgendwie die Hälfte deiner Mitarbeiter da und du sagst, Leute, ne? Ja. Distanz geht weg, geht auseinander.
Vorsicht, ja.
Aber das ist so. Ich meine, das ist, aber das ist ganz gut. Ich meine, wir sind ja wieder schon 53 Minuten on. Und Phil und ich mögen ja auch gerne Leute, mögen auch Kontakt. Der Holländer eher weniger, der läuft immer weg davon.
Ich halte meine Finger mal zusammen.
Ja, genau. Die bei Clubhouse können es gerade nicht sehen.
Du musst einigen anbieten, dann kommen die Holländer.
Was?
Heineken. Sogar 0,0, weil es ist das beste 0,0 Bier, was es gibt.
Wirklich?
Das Heineken, okay. Ja, ist richtig gut.
Ach, so, ist ein Unterschied. Ich dachte, alle Heineken sind 0,0.
Ja, jetzt haben wir viel Werbung gemacht für dich, Student, für das Student Hotel. Wir machen nochmal Werbung für unseren Wake-up-Call am Samstag um 10 Uhr.
Alex? Dann mache ich gleich die nächste Sendung ankündigen und bevor wir natürlich uns bei Phil bedanken.
Weil ich wollte auch nochmal eine Ankündigung
machen. Mach du. Was willst du noch wieder Werbung machen?
Mach du das mal.
Am 24.02. von 14 bis 17 Uhr macht Fair Job Hotels ein Future Mindset Live Event. Was schön ist, Es ist für alle zugänglich. Man muss nicht bei Fair Jobs dabei sein. Also notiert das wirklich in euren Kalender. Das wird live gestreamt. Meldet euch an. Auf den Fair Job Kanälen müsste jetzt in der Sekunde auch alles live gehen mit dem Programm. Und ja, wir freuen uns auf ganz viele Anmeldungen aus der Hotellerie, Gastronomie, weil es werden interessante Speaker dabei sein, tolle Themen. Und wir machen es nur 3 Stunden, weil wir wollen alle wirklich dabei halten und die nicht einen ganzen Tag oder mehrere Tage. Und wir freuen uns wirklich auf ganz, ganz viele Zuschauer. Aber meldet euch an, sodass wir euch den Link schicken können, wo jeder dann reinschauen kann. Ja. Ich freue mich da riesig drauf und darf das mitmoderieren an dem Tag.
Und ich freue mich auf meinen Montagnacht-Talk. Wir kommen aus den Talken gar nicht raus. Ich hatte letzte Woche den Thomas Barreis.
Da du warst sowieso nicht. Du kommst sowieso nicht aus dem Talken raus.
Nee, genau. Und ich habe am Montagabend den Sebastian Scheier von der Berliner FDP. Da reden wir mal ein bisschen über die Berliner Politik und freut mich auch, dass er dabei ist.
22 Uhr, ne?
Am 22 Uhr und genau, und das ist ganz schön. Also jetzt machen wir nicht mehr Eigenwerbung, außer dass wir nächste Woche noch mal jemanden haben.
Genau. Aber bevor ich den Gast von nächste Woche vorstelle oder ganz kurz anspreche, Phil, wir haben es in den Kommentaren gesehen, deine Energie, sensationell. Es war eine Riesenfreude, dich hier in diesem Format bei Generation Age, Sendung Nummer 45 war das schon, also Wahnsinn. Danke, Seth, für 45 Sendungen, die wir zusammen gemacht haben, aber großartiger Gast.
Du lässt mich nie ausreden. Du lässt mich nie ausreden.
Ach du Jammerlappen, komm. nein, vielen, vielen Dank. Es war großartig, Phil. Hat mir sehr viel Freude gemacht und ich glaube unseren Zuschauern auch. Hier zum Ende der Sendung werden es sogar noch mehr Zuschauer, sehe ich auf meinem Bildschirm. Aber wir können es hier nach teilen, sodass so viel wie möglich Leute auch nächste Woche reinschauen. Und jetzt du zuerst und dann kündige ich die nächste Sendung an.
Ja, ich sag auch noch was, ich finde eure Dynamik krass cool. Also es macht richtig Spaß, euch zu beobachten und hier dabei zu sein. Das ist richtig cool. Vielen Dank, dass ich da auch dabei sein durfte. Entschuldigung, wenn ich zu schnell geredet habe, das habe ich irgendwann aus dem Augenwinkel gesehen. Ich will auch noch mal kurz irgendwie auch Danke sagen für den Samstagmorgen, den Wake-Up-Call, den machen. Ich sehe von nicht alleine. Da ist noch Fritz Dickham dabei von Smack Hospitality, mit dem ich ja auch den Podcast noch mache. Da ist Ben Eder dabei aus München, Gastro-Benny, wirklich mein Counterpart, wenn es um Social-Media-Fragen geht. Und auch alle, die hier dabei waren, Lea Jordan habe ich gesehen, Markus Martens. Christian Huschka ist mein Alter, der hat mich nach Afrika geholt. Der kann euch viele Geschichten erzählen. Vielleicht erzählt er die Samstag früh beim Wake-Up-Call, das finde ich großartig. Und ansonsten vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich, wenn es wieder losgeht und ich würde euch gerne alle dann bei mir im Hotel begrüßen dürfen und vielleicht auch nochmal mehr Social hier.
Ja, aber wir müssen sagen,
jetzt bin ich gespannt.
Hat die Platinkarte bei Amano Bars. Das heißt, wenn wir wieder öffnen, und wir werden ja riesen Konkurrenten werden jetzt, wenn Stralauer Allee eröffnet wird, wir machen
Mitbewunderer.
Bitte?
Mitbewunderer.
Mitbewunderer. Also ich freue mich erstmal, im Mai machen wir unser Generation Age Party in Hamburg im Site.
Genau.
Das bitte, da musst du hinkommen.
Absolut.
Und wenn wir irgendwann mal öffnen würden, dann treffen wir uns, Phil, in irgendeiner der Amano-Bars.
Wir machen beides. Wir gehen zu mir, fangen an, dann gehen wir wieder bei dir und dann fahren wir mit dem Taxi noch irgendwo in die
GC. Ja, also ich meine, Betten haben wir ja genügend. Also ich werde dann im Amano endlich mal pennen, zu sehen, wie es da ist. Und ich bedanke
mich. Ich lade mich dann auch zum Schlafen im The Student ein. Da habe ich im Moment am meisten Vertrauen.
Du kommst ja eh kaum nach Berlin. Komm, hör da auf. Und dann... Phil, danke dir und ich muss wirklich sagen, du hast mir in den letzten 3-4 Wochen auch mit den ganzen Clubhouse-Talks die Inspiration von dir, deine auch was viele hier schreiben, die Energie von dir und auch wirklich den Rückhalt, den du auch mir gegeben hast in der Zeit, da möchte ich mich auch sehr, sehr bei dir bedanken. Toller Kollege, bleibst du wie du bist, wir kommunizieren ja auch öfters über WhatsApp und danke dir nochmal. So, Alex, du hast 2 Sekunden, weil ich bin im nächsten Talk. Also
Ja, entspann dich, Seth. Wir freuen uns riesig auf Fabio Hebel, Folge 46, nächste Woche Donnerstag, 18. Februar um 17 Uhr. Also wie gesagt, Hamburger Gastronom und Shooting Star.
Ein Megatyp auch.
Ja, also seid alle dabei. Wir werden das heute Abend posten, das Event, und dann auch bitte teilen, sodass wir da auch wieder tolle Gäste begrüßen und tolle Zuschauer haben, die mit dabei sind. Und auch auf Clubhouse. Vielen, vielen Dank für die vielen Zuhörer, die dabei gewesen sind. Und wir sehen und hören uns nächste Woche.